Was hat er gesagt? Nehmen Sie sofort die Vorderhufe von der jungen Frau, sonst können Sie morgen Ihr Brötchen durch die Schnabeltasse lutschen. Also insofern bin ich auch sehr gern in so weirdo Rollen, die sehr schräg sind.
Und dann musste ich die ganze Zeit meine Zunge festhalten mit dem Zeigefinger und dem Daumen und die ganze Zeit durchbrüchen.
Und eine Stimme nachzumachen, ist nicht unser Job. Das ist dann mehr fürs Varieté eigentlich.
Hörspielplatz, der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Und damit einen schönen guten Tag zu einer weiteren neuen, frischen, wohlgelaunten Ausgabe Hörspielplatz hier bei Rocket Beans TV. Ich habe heute die große Ehre, zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Etienne Gardet einen Mann hier begrüßen zu dürfen, ja, dessen Stimme mich schon mein Leben lang begleitet. Tatsächlich, er hat schon Filme synchronisiert, bevor ich überhaupt auf der Welt war. Und das freut mich sehr, heute hier zusammen mit Etienne Stefan Krause im Hörspielplatz begrüßen zu dürfen. Hallo, Stefan.
Hallo.
Hallo, Stefan.
Hallo.
Ja.
Ja, der Daniel, du hast gerade schon gesagt, und also ich habe gerade mal dieses Dokument durchgeguckt, das Johanna uns immer freundlicherweise zur Vorbereitung gibt. Und im Prinzip kennen wir uns, Stefan. Also ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon sehr, 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 sehr lange.
Ja, aber für alle diejenigen, die Stefan vielleicht nicht so wirklich kennen oder jetzt noch nicht so erhaschen konnten, welche Stimme sich hinter dem Namen verbirgt, für die haben wir jetzt mal eine kleine, ja, Vorstellungsmatz. Das soll ja alles seine Ordnung hier haben. Und als kleine Einordnung gibt's jetzt hier mal einen kurzen Abriss zur Person.
Stefan Krause ist Synchron- und Hörspielsprecher, Schauspieler und Musiker. Als Sohn eines Synchronregisseurs kam auch Stefan Krause schon früh mit dem Genre in Berührung und übernahm früh Rollen wie die des Jim Hawkins in Die Schatzinsel oder Carlsson auf dem Dach in der gleichnamigen Verfilmung. Nach der Schule studierte Krause zunächst Musikpädagogik, blieb aber der Synchronsprecherszene treu, ob als Pippin in Der Herr der Ringe, in The Real Ghostbusters als Dr. Peter Venkman oder seit über 20 Jahren wiederkehrend Paul Giamatti, sind nur einige Beispiele einer langen Liste. Stefan Krause spricht übrigens auch ihn hier in der deutschen Übersetzung.
Ich bin Joe Exotic, der Tiger King, der schwule, waffentragende Hinterwäldler mit Fukuhila.
Besondere Aufmerksamkeit bekam Stefan Krause durch die Synchronisation des Schauspielers Philipp Seymour Hoffmann in Capote. Für diese Rolle wurde er mit dem Deutschen Preis für Synchron ausgezeichnet.
Seit ich ein Kind war, haben die Leute geglaubt, sie hätten mich durchschaut, weil ich so rede. Und sie liegen immer daneben.
Auch im Bereich Hörspiel kennt Krause sich aus. Seit 2008 spricht er in der Hörspiel-Neuauflage von Europa das Schlossgespenst Huibu.
Was soll das heißen, Spukversuche? Ich bin das gruseligste Grauen hier.
Welche Rollen ihm am meisten bedeuten und was das Spannendste an seinem Job ist, darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen, Stefan Krause.
Ja, ich habe auch nochmal geguckt, du hast schon in Die Höllenfahrt der Poseidon mitgesprochen. Den Film, den habe ich als kleiner Junge geguckt und wie gesagt, der ist ein Jahr, bevor ich geboren wurde, glaube ich, entstanden. So. Das ist eine krasse Vita und ich bin ein bisschen, wie soll ich mal sagen, nervös. Denn es gibt so viele Fragen, die ich habe und so viele Filme, über die ich reden möchte. Ich weiß nicht, wie es
endlich aber tatsächlich mein erster.
Naja, Daniel, das ist ein Hörspiel-Podcast, ne?
Ja, ich weiß. Deswegen versuche ich mich auch da zurückzuhalten.
Nein, alles okay. Wir reden natürlich auch über die Synchronarbeit. Wir können ja mal anfangen mit dem Markantesten, was wir gerade auch gehört haben, wofür du auch den Preis bekommen hast, nämlich Philipp Seymour Hoffmann als Capote. Das ist ja schon, sag ich mal, was ganz Besonderes, weil da musst du ja mehr als einfach nur deine Stimme geben. Du musst ja die Stimme ja wirklich verändern und du musst ja auch zu Capote werden.
Ja, natürlich. Ich habe, ich sage ja immer, das Original ist immer die erste Referenz. Also zu 90% sagt man immer, hör dir an, was die da oben machen und dann mach es so gut, wie du kannst. Mach es nicht nach, sondern mach es so gut, wie du kannst und nähere dich dem an, was du da siehst und hörst. Naja, und da war's, das habe ich natürlich mir lange auch angehört. Ich habe ein Casting gemacht und die Frage ist bei so einer Stimme, ob man das herstellen kann. Aber ich habe, sag ich mal, bei Capote habe ich nicht die Stimme verstellt, sondern ich habe quasi jegliches Gewicht rausgenommen Und dann kommt das irgendwie, aber ohne, dass es schwach wird dann. Aber es war so ganz leicht und so, aber man muss versuchen, dass man auch dran bleibt. Das ist nicht eine Charge, dass man sagt, man muss jetzt schon die ganze Zeit so sprechen oder so, dann wäre es auch nicht gut. Also es muss so aus dem Körper kommen, dass du nach einiger Eingewöhnung, wenn du 2 Wochen lang so einen Film machst, muss die Stimme sich eigentlich von selber einstellen, auch bei so einer Geschichte. Weil das war auch wirklich extrem, aber auch, weil es extrem großartig war, was Philipp Seymour Hoffmann da abgeliefert hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist es dann bei so einem Projekt schwieriger, das auch mal irgendwie abzustellen, wenn man so drin ist und wenn man sich immer wieder so fokussieren muss? Weil ich kann mir vorstellen, dass das eine Rolle war, die man halt eben nicht so einfach wegspricht, sondern dass da schon eine Menge Konzentration dabei ist, oder?
Ja, wobei das Wort wegsprechen habe ich eigentlich sowieso nicht so gern, weil ich auch, selbst wenn ich in ein Atelier komme und keine Hauptrolle habe, sondern nur den dritten Zeitungsjungen spreche, will ich es eigentlich auch nicht wegsprechen. Ich will's, es fällt einem natürlich leichter oder man kann das, kriegt sofort mit, wie was da gewünscht ist oder dass man stellt sich was vor, wie man das da abliefert. Aber ja, man will was Gutes abliefern. Aber wegsprechen ist für mich immer so ein bisschen so, na, haben wir wieder 200 Ticks gemetert oder so. Das hat dann immer genau diesen Ruch von Fließbandarbeit, den Synchron jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr bekommen hat, was nicht schön ist. Und man kann auch nicht immer hohe Kunst machen, weil es auch Tempo, also Zeitvorgaben gibt oder so. Aber ich versuche es immer so gut wie möglich, ja, wirklich von Herzen zu machen und als ein Handwerk und als ein Kunsthandwerk zu sehen und nicht irgendwie, was ich so wegschrubbe irgendwie.
Aber das meinte ich auch, ne, dass du quasi ja in einer gewissen Weise einen ähnlichen Prozess durchmachen musst wie Philipp Seymour Hoffmann. Klar, da sieht man noch mehr, aber du musst das Gleiche ja fürs deutsche Publikum auch in einer gewissen Weise machen, weil es reicht ja nicht einfach, das eben einfach nur so zu sprechen, sondern du musst ja die Emotionen, die der Charakter in dem Film durchlebt, musst du ja auch durchleben in einer gewissen Weise oder zumindest deine Stimme.
Ja, das ist ich denke immer, es ist auch viel mit hat viel mit Empathie zu tun, so wie man versucht, sich mit einem Gesprächspartner, also dem zuzuhören, den anzugucken, muss man auch natürlich sehen, nicht nur wie die Stimme ist, sondern auch Bewegung. Also dass man auch sagt, es ist auch dann wirklich, man spricht auch wie der Körper spricht. Also daraus ergibt sich wieder auch etwas für deine Stimme. Also es ist eben nicht nicht wie ein Hörspiel, dass ich sage, ich höre jetzt nur eine Audiospur. Das gibt's ja auch manchmal, wenn man nur, weiß man, man macht ein Voice-Over für irgendwas und dann hörst du nur eine Stimme und dann sagst du, das versuche ich irgendwie nachzuvollziehen. Aber wenn du jemand siehst, wie der spielt und wie der agiert, auch letztendlich, wenn er nicht spricht gerade, wie er atmet oder wie er da sitzt, ob er so geduckt, gebeugt, verkrampft da sitzt oder aufrecht oder so. Und das ist alles in der Stimme natürlich auch drin. Und da muss man auch insofern nicht nur gut hinhören, sondern auch immer gucken. Also auf dem Bildschirm oder die Leinwand. Früher war es eine Leinwand, jetzt ist es ein großer Bildschirm. Aber man muss einfach aufmerksam sein und das aufnehmen, was von der anderen Seite dann kommt.
Haha, und jetzt könnte ich mal eine gute Brücke zum Hörspiel schlagen. Beim Hörspiel hast du ja eben niemanden, den du irgendwie als Vorlage oder wo du irgendwie Bewegungen mit aufgreifen kannst. Also da musst du ja wirklich, du lebst von dem, was das Drehbuch so gesehen vorgibt und was dir irgendwie gesagt worden ist, wie du eine Figur fühlst. Aber da hast du es nicht. Fällt dir das dann leichter oder fällt dir das schwerer, diese Figur dann, sag ich mal, eben nicht runterzureden, sondern eben mit Leben zu füllen?
Ich finde es beim Hörspiel manchmal schwieriger, weil du nicht diese Körperorientierung hast, sondern du hast, also normalerweise verstelle ich meine Stimme nicht, aber wenn man so einen bestimmten Charakter hat, den gerade bei einer größeren Rolle herzustellen, dann muss man auch dranbleiben, dann muss man sich auch erinnern. Wenn es an einem Tag ist, ist was anderes, aber wenn du am nächsten Morgen wiederkommst und sagst oder sagen würdest, wer habe ich denn das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Also man muss dann so ein bisschen sich einfach an sich selbst erinnern, an seine eigene Haltung auch. Und aber ich denke auch wirklich, es ist beim Hörspiel musst du noch mehr wirklich diese Imagination haben. Und sonst kann man nach dem Bild gehen und sagen, den kenne ich. Den spreche ich so, wie ich ihn gestern gesprochen habe. Oder in einer Serie, die dann über Wochen, Monate oder manchmal über Jahre geht, dass man sagt, man versucht da natürlich auch eine Kontinuität zu halten.
Wenn ich mir so deine Synchronrollen angucke, sag mir, ob es stimmt oder nicht, aber ich habe das Gefühl, du wirst ein bisschen getypecastet für die quirky Weirdos, so ein bisschen. Also nicht, da gibt es wahrscheinlich auch Ausnahmen, aber es sind immer so Charaktere, die so ein bisschen, ja, anders vielleicht sind. Würdest du sagen, dass das zutrifft auf deine Rollenauswahl?
Ja, unbedingt. Also das ist, ich will nicht sagen, dass es immer so grenzwertig Gestörte sind oder so. Aber ich mag es natürlich lieber im komödiantischen Sinne. Aber ich bin auch gerne in Rollen, die, wenn ich sage, nett sein kann ich als Stefan Krause. Also insofern bin ich auch sehr gerne in so weirde Rollen, die sehr schräg sind. Also so ein bisschen, dass ich auch irgendwann mal so ein fieser Anwalt bin oder gar ein Mörder oder sowas, wo die Leute dann sagen, Stefan, so kennen wir dich gar nicht. Sag ich, das ist gut, das gefällt mir, dass ich dann auch mal anders sein kann. Aber natürlich immer so abgedrehte Typen wie, also selbst der Pippin im Herrn der Ringe ist ja nun von allen Hobbits eigentlich der durchgeknallteste und wirklich ja, auch der, genau, so ein bisschen der Blödmann und auch der aus Pirates of the Caribbean, also der Ragetti mit seinem falschen Holzauge, ist auch nicht so ganz knusper. Also das macht mir schon Spaß und manchmal komme ich zu einem Casting und dann sehe ich auf der Liste und sage, steht mein Name und dann sind da noch die anderen, die üblichen Verdächtigen. Also es gibt dann noch ein paar andere Kollegen, Gerald Schale, Michael Pan oder sowas, wo man sagt, ja, das hängt davon ab, ob wer dann die Rolle kriegt, aber dass wir schon in einer bestimmten Ecke sind eigentlich. Das finde ich auch, ja. Aber das finde ich auch nicht schlimm.
Und das gipfelte dann in Joe Exotic sozusagen, weil ich glaube, weirder geht's dann nicht mehr.
Ja, als ich den gesehen habe, dachte ich auch, gut, da hat mir der Regisseur auch sehr geholfen, weil er, also den habe ich zwar gesehen, aber bei dem hatte ich das Gefühl, dass er immer ein anderer war. Also dass der, da ist das Problem, dass der wirklich zwischenzeitlich ist er ja total deprimiert und sitzt in seiner Gefängniszelle und man hört nur seine Telefonstimme. Dann ist er ungeheuer frech, natürlich dann auch immer frauenfeindlich und auch mit diesen Knarren, das ist ja nun gar nicht meins, also auch diese Waffenliebhaberei und dann zwischendurch wieder ganz weich, dann auch ungeheuer aggressiv auch in seinem Schwulsein mit seinen Männern da und wie er über die redet und wie er die behandelt. Also das fand ich schon wirklich sehr schwierig, dessen emotionale Sprünge irgendwie mitzumachen, dass man gerade rumgeschrien hat und dann kommt plötzlich eine Szene, ja, ich sitze hier im Gefängnis, keiner ist da, keiner hilft mir. So, also dann fängt er fast an zu weinen und so. Der hat nun gar keine Linie, sondern dessen Linie ist, dass du jedes Mal gucken musst, in welcher Stimmung er sich gerade befindet.
Wäre das auch eine Rolle, die du vielleicht zu anderen Zeiten abgelehnt hättest oder so? Also gibt es dann, also ich weiß nicht, wie viel fehlt noch, um dass du eine Rolle ablehnst? Sag ich mal, wenn du jetzt schon sagst, das kann ich so gar nicht mit seinen Waffen und das ist so ein schwieriger Charakter.
Naja, ich habe schon einige No-Gos, die habe ich seit vielen Jahren. Ich sag mal so zum Thema Gewalt. Ich habe mal, als ich 17, 18 war, kam ich in ein Studio und ich war der Jüngste und dann waren so ich und noch zwei um die 25 und dann noch zwei um die 45 und ein älterer Kollege. Und wir waren da alle bestellt und dann sage ich, was machen wir denn hier? Und dann war das so ein also 70er, 80er Jahre, frühe 80er Jahre, so ein Film Missing in Action. Und wir sollten nur hintereinander 150 Takes machen von Soldaten, die immer irgendwie abgeschossen werden. Die also vom Baum fielen oder abgeschossen, von irgendeinem so Rambo-C-Version-Film, schlechter Film. Und dann dachte ich, wie, und ich mache jetzt hier, macht mal, der ist ein bisschen älter. Also man macht nur Todesschreie. Fand ich schon ganz schlimm. Und ich habe halt gesagt, eigentlich möchte ich keine solche Art von Gewaltfilm machen. Und ich möchte zum Beispiel nicht, ich beneide keinen, der in The Walking Dead spricht. Also da habe ich gesagt, das ist, ich habe schon früher keine Zombie-Filme gemacht und warum das Kult ist, ist mir schleierhaft. Und ich habe auch nicht mal, da gucken die Leute immer, aber das wäre doch das Tollste, Stefan. Also ich hätte auch keinen Bock auf Game of Thrones. Und da sind Leute, die da begeistert sind. Ich sage, ey, da werden doch, das ist doch Vergewaltigung, das ist Gewalt. Und ich finde das nicht schön. Und da sagen die, du bist so zart beiseite. Sag ich, bin ich gar nicht. Es gibt ganz tolle, ernsthafte Filme, die ich auch gemacht habe, die überhaupt nicht komisch sind. Aber diese Art von Gewalt. Letztendlich auch im Herrn der Ringe gibt es auch einige Szenen, wo man sagt, oder im Hobbit dann später, den ich lange nicht so gut fand, auch wie den Herrn der Ringe, wo einfach nur ein Ork nach dem anderen geköpft wird. Und das ist so ein ziemliches Gemetzel. Und selbst in Pirates of the Caribbean, da fliegen auch immer irgendwelche Leute in die Luft oder so. So, aber es gibt schon Filme, wo ich von vornherein weiß, das mache ich nicht. Aber ich werde für solche Filme auch nicht, sage ich mal, amerikanische Serien, wo irgendwelche Leute quer durch die Welt als Weltpolizei schippern und irgendwo irgendwelche Terroristen bekämpfen oder so, wo ich sage, das ist nicht unbedingt meins. Das ist politisch nicht meins und es ist auch von diesem, der Umgang auch mit Waffen nicht so meins. Und deshalb ist, lange Rede gar keinen Sinn, ist deshalb Joe Exotic für mich schon, war schon teilweise sehr schockierend. Ich habe aber auch gedacht, die Leute würden es mehr als Entlarvung sehen. Aber dass die Leute dann lachen und den irgendwie so komisch finden, das hat mich ein bisschen schockiert auch, wenn man ihn damit bloßstellt.
Sozusagen,
ja. Und wenn man ihn bloßstellt und sagt, was ist das für ein, also irgendwo ist er auch eine arme Sau, weil er zwischendurch ja immer von seiner Kindheit erzählt oder so. Aber was er tut, wie er mit Menschen umgeht und wie er über die auch spricht, also über diese, weiß gar nicht den Namen, also diese Konkurrentin, die auch so ein Tierpark hat, die er aber bis aufs Blut bekämpft und die er also immer, und die Schlampe und sowas, wo er auch also wirklich so piep, das ist nicht mal gepiept irgendwie, das hat mich dann schon schockiert. Aber ich habe, während wir das produziert haben, gemacht haben, habe ich gedacht, es wird wohl eher nicht Parodie, sondern es wird wohl eher gesehen, ihn eher schon negativ zu sehen, auch als aggressiv und dass die Leute dann sagten, das ist ja ein komischer Vogel oder ja, das ist so durch die Decke gegangen. Es hat mich auch gewundert dann.
Aber, also ich sag mal, ja, ich weiß nicht, ist jetzt schwierig zu fragen, aber glaubst du, du hast vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass er eher lustig wahrgenommen wird oder also durch deine Synchronarbeit, beziehungsweise durch das, was man ihm so in den Mund legt, weil du hast ja auch gesagt, du hast schon ziemlich viel auf das vertraut und bauen können, was dein Regisseur dir so gegeben hat als an Futter. Hätte man das vielleicht noch ein bisschen mehr oder stärker ja entlarven können oder beeinflussen können, wie man ihn dann wirken lässt?
Nein, das hätte man höchstens, wenn man jetzt einen Kommentar macht, der das in irgendeine Richtung schiebt. Aber es ist ja eigentlich nur Originalmaterial, natürlich in einer ganz bestimmten Art und Weise zusammengeschnitten, aber es ist, ich glaube, da kann man auch nichts dran ändern. Und das will ich dann auch nicht. Ich kann dann auch nicht sagen, bloß weil ich sage, das ist mir nicht so sympathisch. Ich muss ja dann als Schauspieler dann trotzdem auch dranbleiben. Und wenn der dann halt mit seiner Knarre rumballert und sagt, ich knall dich ab, du blöde Schlampe, und dann schreit er so und so, dann kann ich ja nicht einen Subtext sprechen. Es tut mir aber leid, ich würde das natürlich nicht sagen. Ich finde das sehr frauenfeindlich. Das kann ich ja nicht tun. Ne? Aber es war wirklich bei mir, das war schon ein bisschen an der Grenze, weil ich einfach, das hat eher mit der Rezeption später zu tun, dass ich nicht gedacht habe, dass es nicht ernst genommen wird. Was finde ich, was für ein gefährlicher Typ der ist, also weil er wirklich durchgeknallt ist in meinen Augen auch.
Gut. Aber ich finde den Ansatz von dir schon interessant, weil du ja wie ein Schauspieler würde ja auch nicht jede Rolle nehmen. Ne? Also ein Schauspieler sagt ja auch nicht, ich nehme alles nur, weil es ein Job ist, sondern der sagt sich auch, nee, das so möchte ich nicht als Schauspieler wahrgenommen werden, dass ich jetzt diese Rollen oder diese Filmografie habe. Und bei dir ist es dann eben ja auch nichts anderes, dass du also ganz klare ja, Richtlinien hast oder moralische Vorstellungen, welche Charaktere du auch sprechen möchtest oder in welchen Geschichten du auch auftauchen möchtest. Das ist aber auch doch schon auch ein Luxus, oder? Dass du das kannst.
Ja, ich sag, ja, gut, es ist ein Luxus. Und andere kleine Anekdote nur, ich habe mal mit einem Kollegen über solche Filme gesprochen und dann hat er sich, es war so in der Pause und der stand am Pult und ich saß im Atelier und dann sagte er zu mir, ich sage, also ich würde sowas nicht sprechen. Da sagt er, dreht er sich zu mir um und sagt, wieso, ich guck's mir ja nicht an. Und so kann man das natürlich auch sehen. Und komischerweise, deshalb bin ich bei Gewalt auch so, die Leute fragen dann immer, und hast du schon mal ein Porno gemacht? Wo ich dann denke, also habe ich nicht. Ich habe aber, glaube ich, als Jugendlicher in Filmen, die schon, glaube ich, eher so Sexfilme waren. Ich war aber dann immer nur der Barkeeper. Also ich bin nie zu solchen expliziten Taten gekommen und wurde also nicht dafür engagiert. Aber das ist komisch, also es ist auch so eine Doppelmoral, dass die Leute sagen, ach, du hast, oder der hat ja Porno gesprochen, wo ich sage, ja, und du sprichst irgendwelche Zombie-Filme und sprichst, oder auch so, alles, was so Kult ist, ich sag mal, Saw, Teil 1 bis Dings oder The Ring oder so, das ist, da heißt es dann immer, ja, das ist ein Tabubruch und die Nacht der langen Messer, Tanz der Teufel, ungeschnittene Version und so. Das hat mich auch als Jugendlicher nie interessiert und da gibt's natürlich ungeheuer viel und da bin ich überall nicht drin. Und ich habe immer gedacht, eben, dann spreche ich lieber ein paar Verrückte, lieber ein paar Durchgeknallte und lieber mache ich mich zum, wie sagt man in Berlin, lieber mach ich mich zum Horst, ja. Das macht mir überhaupt nichts aus, so Faxen zu machen. Aber da habe ich wirklich eine Grenze, die ich ungern überschreite. Und als letztes kann ich nur sagen, manchmal bin ich in einem Film und spreche irgendwas. Dann sagt jemand, du hast ja in dem Film, du bist doch sonst immer so. Sage ich, wenn ich irgendwo 20 Takes in einem Film in einer völlig anderen Szene spreche, weiß ich ja oft nicht, worum der ganze Film geht oder so. Das kann man eigentlich nur kontrollieren bei einer größeren Rolle, dass man sagt, nein, das möchte ich wirklich explizit, das möchte ich nicht machen. Aber dass man in irgendwelchen Filmen spricht, die auch fragwürdig sind, das würde ich sagen, das gehört auch zum Beruf, das kann man auch nicht verhindern.
Das heißt, du hast also nicht alles, also wahrlich nicht alles gesehen, was du auch gesprochen hast?
Nein. Also ich, gut, bei größeren Rollen habe ich, war ich dann im Kino oder im Fernsehen auch und so, aber ich kann mir jetzt nicht alles angucken. Manchmal komme ich in mein Zimmer und da läuft der Fernseher und dann gucke ich um die Ecke und höre um die Ecke und sage, ach, das bin ja ich oder so. Aber das ist dann, weil ich es wirklich auch nicht weiß, weil man, es gibt natürlich neben den größeren Rollen oder durchgängigen Serienrollen gibt es genauso Bread-and-Butter-Jobs, dass man sagt, wie man sagt, kannst du morgen kommen und da in der Serie so und so, da ist ein Rechtsanwalt, der kommt in der ersten Szene vor und kurz vor Schluss nochmal und dann ist er weg. Dann weiß ich zwar, dass es um irgendeine Criminal Intent oder irgend so eine Serie geht, aber ich weiß eigentlich nichts über die ganze Story. Aber da weiß ich, das ist einfach so eine, wie sagte man früher, eine Vorabendserie, das ist so eine Crime- oder Crime-Scene-Serie oder so, da spreche ich dann auch drin, da habe ich auch keine Probleme. Es geht eigentlich eher um größere Rollen, wo man wirklich sagt, das mache ich das oder mache ich das nicht.
Jetzt hast du vorhin schon zweimal so irgendwie so, das so gesagt, ja, du machst ja auch Zombie-Filme. Und das klingt für mich so, gibt es so eine richtig eingeschworene, weiß nicht, Synchronschauspieler-Clique, die sich so wirklich auf bestimmte Bereiche dann spezialisiert, also wo man weiß, ah ja, der macht immer Zombie-Filme oder zu den Zombie-Filmen, da findest du auf jeden Fall den und den Namen in 5 von 7 Fällen oder irgendwie sowas?
Das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die einfach, die alles sprechen, die eigentlich nicht so solche Kriterien haben, wie ich, aber, also es gibt, nein, es gibt, das würde ich sagen, es gibt jetzt nicht die, die Leute, die nur das Genre machen oder das Genre. Natürlich hört man bei bestimmten Typen, auch irgendwelche Kommissare, hört man bestimmte Leute natürlich immer wieder. Oder die berühmten Gerichtsmedizinerinnen, das sind auch immer die ähnlichen Kolleginnen. Meistens, das sind dann die wenigen Frauenrollen, die dürfen dann in den Crime-Serien dann immer wenigstens die Gerichtsmedizinerin sprechen.
Jetzt bist du ja, du bist Synchronschauspieler, du bist Hörbuch- oder Hörspielsprecher, du bist Schauspieler und Musiker. Aber offiziell habe ich jetzt nichts zu gefunden, ob du auch, sage ich mal, Synchronregisseur bist, so wie dein Vater. Weil du hast bisher auch nicht irgendwie irgendwas davon erzählt, dass du mal irgendwie die Regie von irgendwas übernommen hast. Reizt dich das nicht oder warum ist das nicht so bei dir so ein Thema?
Nee, eigentlich reizt es mich nicht. Es hätte mich manchmal interessiert, wahrscheinlich, weil es oft schlechte Bücher gab, wo ich dann dachte, ach, das hätte ich aber vielleicht, das hätte ich auch schon gekonnt. Und zu meinem Vater muss ich anmerken, dass ich vor meinem Vater synchronisiert habe. Mein Vater war sehr lange beim Film in 50er, 60er Jahren. Der hat die Sissi-Filme als Pressechef gemacht und kam eigentlich aus der anderen Richtung. Und der hat erst ab 1972, nach langen Umwegen, fand er jemand vom Film, der sagte, ach, du warst doch beim Film, kannst doch auch Synchronregie machen und Bücher schreiben, du kannst ja schreiben. Und dann hat er das gemacht und da hatte ich schon 2 Jahre synchronisiert. Also ich bin insofern, und meine Mutter ist Schauspielerin, die war aber am Theater und ich bin also nicht durch meine Eltern, wie das öfter so ist, zum Synchron gekommen, sondern ich bin über die Musik gekommen. Ich war im Kinderchor und da haben die nach Kindern gesucht, die musikalisch sind, die Hochdeutsch sprechen können. Ja, das ist ja schon ganz wichtig, dass man nicht Berlinert. Manchmal sagt man mir nach, würde man schon etwas Dialekt bei mir hören, wenn ich Vater oder Mutter sage oder so. Aber das, also normalerweise hört man das nicht so raus. Und insofern habe ich also meinen Weg da wirklich allein gemacht. Ich habe später mit meinem Vater, der war dann in München, ich habe mit meinem Vater viele, viele Filme auch gemacht. Aber es ist eben nicht, dass ich durch meinen Vater und durch seine Regiearbeit zum Synchron gekommen bin.
Aber dann das Regiefach mal irgendwie ein bisschen auszutesten und so, das kam für dich dann, also das Schreiben hat dich dann gar nicht gereizt?
Nee, also Schreiben tue ich lieber Songtexte oder ich schreibe ja zum Beispiel auch in der Zeitung, ich bin ja im Bundesverband, im BFFS, Film und Fernsehen war vorher im IFAS, das ist der Synchronverband gewesen, die haben vor einigen Jahren fusioniert. Und da gibt es eine Zeitung, da schreibe ich immer so meine Glossen, die heißt Aus dem Off, wo ich immer so Betrachtungen über die Synchronwelt schreibe, so kleine Randbemerkungen. Oder ich schreibe meine Songtexte. Und die Antwort ist wirklich, Regie hat mich nicht so gereizt, weil es so einen Spaß macht, nach so vielen Jahren in ein Atelier zu kommen und zu sagen, jetzt bist du der, jetzt bist du diese Person. Und ich habe da auch nicht in Beziehung auf so zweites Standbein, das wollte ich gar nicht. Mein zweites Standbein ist eigentlich, weil ich früher nur synchronisiert habe, ist die Hörspielarbeit und diese Live-Hörspiele, speziell mit der Lauscher-Lounge, weil ich eben gerade Oliver Rohrbeck, den kenne ich seit 40 Jahren. Also mit dem habe ich, als Oliver 10 war, ich war 16, da haben wir Carlsson vom Dach gemacht. Seit der Zeit kenne ich Oliver und da kenne ich auch Andreas Fröhlich. Und aber über Oliver bin ich eigentlich zur Lauscher-Lounge gekommen und zu diesen wunderbaren Live-Hörspielen mit Dracula. Und das ist für mich ein ganz großer Spaß. Und dann natürlich danach Huibu, was jetzt schon auch über 10 Jahre läuft. Das ist mein zweites Standbein, und auch andere Hörspielproduktionen, die ich mache. Dorian Hunter und solche Geschichten. Das finde ich ganz toll. Aber eigentlich reicht mir das schon aus, zwischen Synchronen und den Hörspielsachen zu switchen. Und da ist Regie einfach so hinten übergefallen. Also hat mich gar nicht so gereizt.
Ja, du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Wir haben das ja auch am Anfang gesagt, dass ich dich dass wir dich schon seit Kindheit an im Prinzip kennen oder deine Stimme. Ich würde gerne mal ein paar Sachen auch noch vorlesen, die du gemacht hast, zum Beispiel im Filmbereich der Club der Toten Dichter. Du hast den Garth aus Wayne's World gesprochen.
Der auch Schlagzeug spielt.
Genau, ja. du hast in Flatliners die Rolle, die Oliver Platt spielt, gesprochen. Du warst in 4 Hochzeiten ein Todesfall, bei DuckTales und was mich sehr gefreut hat, The Real Ghostbusters, hast du den Venkman, den Dr. Peter Venkman gesprochen. Real Ghostbusters war eine Zeichentrickserie, die ich geliebt habe als Kind. Hm. Und mich würde interessieren, wen bei Scrubs hast du denn gesprochen? Weil hier steht in deinem Wikipedia-Eintrag, du hast bei Scrubs mitgesprochen, aber da steht nicht wer.
Ich glaube, das ist so eine Art. Der kommt nur in einigen Episoden vor. Den Schauspieler habe ich auch schon öfter gesprochen. Ich weiß aber wirklich nicht seinen Namen. Also entweder war es so ein Krankenhauspsychologe oder auf alle Fälle auch eine ganz, naja, in Scrubs haben ja alle irgendwelche beknackten Rollen, aber ja. das weiß ich jetzt.
Okay, ja, aber es war dann war es gar nicht nur, es war jetzt nicht JD oder so, keine der Hauptrollen, es war eher ein Nebencharakter.
Nein, das war so eine Episode. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, das fehlt mir zum Beispiel, das würde ich immer noch sagen, weil es so einen Spaß gemacht hat, es war eine großartige Zeit, dass ich in den Gilmore Girls war. Und habt ihr das gesehen? Sonst sagt man immer, sowas läuft dann in Six, das ist so für Frauen, so der große Mädelsabend. Ja,
ich hatte eine Freundin damals, die das sehr gesuchtet hat, aber ich kenne da so zwangsläufig dadurch 1-2 Charaktere, aber ich könnte da jetzt nicht genau sagen, worum es da geht. Ich weiß nur, dass sie so Maschinengewehr-Dialoge geführt haben, also wirklich ständig geredet und ein Wort hat das andere gegeben, das ist mir so aufgefallen.
Ja, das ist insofern so großartig gewesen, weil die das auch nicht einzeln aufgenommen haben, sondern das war eben Ilona Brokowski und Melanie Pukas, also das ist einfach der Hammer, was die da abgeliefert haben, aber im Duett vorm Mikro auch. Und ich war da halt dieser mit leichtem französischen Akzent, dieser Concierge. Und das ist zum Beispiel auch bei Weirdo fällt mir das ein, dass ein Typ, der grundsätzlich immer schlecht gelaunt ist und Lorelei, ich habe überhaupt keine Lust jetzt hier zu sein und ich möchte hier weg sein, bitte gehen Sie, bitte so. Und alle lieben den aber, weil er so, er ist immer schlecht gelaunt und alle sagen, aber Michelle, das ist schon, du bist schon in Ordnung. Ja, ich möchte das gar nicht wissen oder sowas. Und das sind so Rollen, auf wo ich sage, da bin ich wirklich jemand anders. Ja. Das macht mir total Spaß. Ja. Weil ich sonst gut gelaunt ins Atelier komme, eigentlich immer und dann jemand sprechen darf, der schlecht gelaunt ist. Also mich hat mal ein Kollege so angeguckt und sagte, Stefan, warum hast du denn immer so gute Laune? Weil ich sage, ich kann ja nicht morgens um 9 ins Atelier kommen und auf gut Deutsch eine Fresse ziehen, sondern ich habe sicher auch gute Tage und schlechte Tage, aber grundsätzlich sage ich, ich liebe diesen Beruf und ich liebe auch die Leute und ich komme morgens rein und sage, hallo, was gibt's hier zu tun? Und da sitzt dann die Cutterin oder der Cutter, die Regie, Ton, leider nicht mehr wie früher Kollegen, weil halt alles geixt wird, also einzeln aufgenommen wird. Aber eigentlich ist für mich wichtig, dass ich das immer noch gern mag und selbst nach einer, oder gerade wenn man aus den Sommerferien kommt, nach 3 Wochen oder so, sagt, jetzt bin ich zum ersten Mal im Atelier, das ist ein Synchronstudio. Ja, da mal ran. Habe ich total Spaß. Und andere Leute sagen, jetzt schon wieder oder so. Und dann hätte ich keinen Spaß mehr. Also wenn ich solche Gefühle hätte, glaube ich, dann sollte man den Job aufgeben, wenn man missmutig ins Atelier kommt und sagt, ich möchte eigentlich woanders sein.
Also ist es für dich auf jeden Fall auch besser, wenn mehrere Leute im Synchronstudio stehen würden, um Szenen zu spielen? Selbst wenn sie jetzt mal nicht so viel sagen müssten, oder?
Also man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Also wenn man an die Real Ghostbusters denkt, da hatten wir zu 80% standen da Benjamin Völz, Nicolas Böll, Oliver Rohrbeck und ich zusammen vor einem Mikro. Und die anderen sind, also Olli und ich vorne und die anderen, die etwas größer sind, hinter uns. Und wir haben da so Faxen gemacht und haben auch uns geschubst und haben allen möglichen Quatsch gemacht. Und ich habe es auch den Beruf einfach so gelernt, mit auch als Kind dann mit erwachsenen Kollegen rechts und links neben mir. Und ich saß auf so einem kleinen Barhocker oder stand auf so einem hölzernen Podest. Und das macht natürlich irre Spaß. Das ist seit 15 Jahren aber mindestens so, dass das nicht mehr stattfindet. Und ich will das auch nicht dissen, weil es hat auch viele Vorteile. Aber ich finde es schon verrückt, wenn man so eine ganz intensive Szene spielt mit jemandem und diese Person nie sieht. Also so Zweierkisten auch. Also da denke ich immer, das geht nicht. Manchmal habe ich mir schon gewünscht, dass ich sage, könnte ich mit dem Kollegen oder der Kollegin wenigstens mal einen halben Tag zusammensprechen. Ich setze mich dann, auch wenn es einzeln aufgenommen wird, man spricht dann nicht mehr zu zweit am Mikro aus technischen Gründen, damit jede Spur einzeln und sauber und digital clean ist. Aber dann setze ich mich nach hinten und höre dem oder der zu und dann spreche ich meinen Take. Aber dann sehe ich auch, wie der oder die agiert und was die da tun. Das ist mir schon wichtig. Aber es gibt schon viele Kollegen, die sagen, ach nee, ich möchte gar keine anderen Leute sehen im Atelier. Es dauert dann auch zu lang, wenn der eine seinen Take zum dritten Mal verpatzt und man selber hat es gut gemacht, dann sagt man dann, naja, könnte er das nicht einzeln aufnehmen oder so. Aber das früher war das halt so, man hat zusammen einen Take gemacht. Und ob der eine sich mal versprochen hat und den Take dann nochmal geschmissen hat, das war dann egal. Und heute ist natürlich mehr Tempo angesagt auch. Und deshalb hat sich dieses Xen auch so durchgesetzt. Aber es gibt Momente, wo ich es okay finde. Das ist so der technische Fortschritt. Und manchmal vermisse ich es auch sehr, weil es schon sehr vereinzelt ist, auch von der Interaktion und vom Spaß auch, den man zusammen im Atelier hat. Oder auch bei ernsten Filmen der Konzentration, dass man nebeneinander steht und beinahe am Heulen ist oder sowas. Das vermisse ich schon manchmal. Das, ja, muss ich sagen.
Erinnerst du dich noch an den schlimmsten Take in deiner Karriere, also den du so oft wiederholen musstest, weil irgendwas einfach nie funktioniert hat? Oder ich meine, vielleicht sagt man auch irgendwann, ey, okay, wir machen es morgen.
Eher anders, nicht von mir. Also ich habe auch schon mal von wegen, Stefan, du kannst es doch und so. Dann habe ich irgendwie meinen ersten Take, habe ich dann 12 Aufnahmen gebraucht und so und war dann trotzdem wieder drin. Ich glaube eher, die peinlichste Szene war, wo ich mal, da war ich 16 und habe einen der letzten Filme mit Romy Schneider synchronisiert. Und Romy Schneider war ein Mensch, da war sie, sprach eigentlich nur noch Französisch und war aber immer gewünscht, dass sie sich selbst synchronisiert. Sie hasste das mit dem Synchron, weil sie nie so, wenn der piep, 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 dann ging der Take los auf 4, dann hat sie erstmal Luft geholt und als sie ihren Satz anfing, war der Take schon zu Ende. Und ich hatte mal einen Take mit ihr, da hatte sie so 2 Sätze und ich spielte ihren Sohn, sprach ihren Sohn und musste sagen, ja, Mama. Und ich stand neben ihr und sie, es ging nicht, ja. Und ich immer, ja, Mama. Ich kam mir schon ein bisschen albern vor, weil ich das, und ich glaube, dann hat sie irgendwann den Take mal hingekriegt und dann habe ich, ja, Mama, also dann habe ich irgendwie den französischen Nasal, das war irgendwie, heute würde man sagen, wir gehen an den Computer und nehmen eins von deinem 17, ja, Mama. Es wäre überhaupt kein Problem. Und wo ich dachte, ey, jetzt habe ich Romy, die sehr nett zu mir war und die mich aber nicht beachtet hat. Also es war einfach so, die hätte am liebsten alleine aufgenommen. Und damals war es halt üblich, dass man mit jemand zusammenstehen musste. Und es war ihr unangenehm, weil sie auch, also sie mochte das alles nicht. Und das war, insofern war das für mich so ein Druck, weil ich dachte, oh, jetzt habe ich, nachdem die 16. Aufnahme mit Romy endlich mal geklappt hat, nach einer halben Stunde, wir schon Pause machen wollten, da habe ich dann den Tick von ihr zerknallt. Also das wurde dann irgendwie geschnitten oder sowas. Aber so richtig, dass ich jetzt 32 Mal für eine Aufnahme brauche, das hatte ich eigentlich nicht. Nee.
Du hast auch Hörbücher gesprochen von Tuvia Tenenbaum.
Ja.
Allein unter Juden, allein unter Deutschen. Sehr interessante Bücher. Da geht das dann teilweise 16 Stunden lang. Wie ist da die Herangehensweise? Wie unterscheidet sich das von allem anderen?
Also das war ich habe 3 Bücher von Tuvia Tenenbaum gelesen. Das war leider bisher auch mein letzter Job in der Hinsicht. Ich würde gerne das tun. Es ist halt was Politisches. Es ist keine Belletristik, sondern es ist so ein Reisebericht. Und ich habe bei den Büchern allein unter Juden bestand zur Hälfte aus arabischen und hebräischen Worten, wo wir erstmal nach der Aussprache gucken mussten und das dann flüssig zu lesen von Al-Aqsa-Moschee bis ich weiß nicht was, das war ziemlich schwierig. Aber da habe ich mich mit dem Tonmeister und der Regie auch, haben wir uns sehr reingekniet. Aber ich habe da zum Beispiel auch gesagt, sowas kann ich auch nicht runterlesen. Also das ist so eine Parallele auch zu dem Wegsprechen, dass man dann so sagt, ja, jetzt mache ich mal wieder 42 Folgen Fantasy so und dann so Herr der Ringe für Arme oder so. Ich habe mich da auch richtig reingekniet, weil es mich auch wirklich politisch interessiert hat und das war eine sehr intensive Arbeit und ich glaube, ich habe auch schon länger gebraucht, aber nicht länger, weil ich mich so oft versprochen habe, sondern weil ich manchmal sagte, was meint er denn damit? Und wenn du so eine Produktion hast, dass du sagst, du kannst fast diskutieren über so ein Buch, dann ist es natürlich ein besonderer Luxus. Ich würde aber gerne auch irgendwelche seltenen Bücher mal sprechen, die nicht so, ja, auch nicht unbedingt so Mainstream sind. Aber es müsste halt was sein, was mir gefällt. Da würde ich auch sagen, wenn mir jemand jetzt anbieten würde, ja, irgendwelche Krimis oder sowas zu sprechen, das würde ich, glaube ich, auch nicht wollen. Das ist schon eine große Herausforderung und es muss mir immer gefallen, genau wie beim Synchron. Es muss mir eigentlich gefallen, was ich da tue und nicht, dass ich etwas gegen meinen Willen mache.
Das ist ja auch nicht mehr umkehrbar, ne? Also das ist ja dann so ein, in der Regel, wenn du was synchronisierst oder auch so ein Hörbuch sprichst oder so, das ist ja dann für alle Ewigkeiten festgehalten. Das ist dann das Endergebnis sozusagen. Da muss man ja schon auch, hat eine gewisse Endgültigkeit.
Ja, deshalb geht es mir zum Beispiel auch darum, da kommt man dann auf beim Synchron wieder auf Bücher, dass ich sage, man weiß ja, dass ich das gesprochen habe. Und ich sag mal das ganz doofe Beispiel, dieses es macht keinen Sinn oder was ich immer falscher Deutsch nenne, wo die Leute sagen, das sagen doch jetzt alle, wo ich sage, nein, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte nicht, dass jemand sagt, wie, Stefan, du hast jetzt da dich jetzt auch so auf dieses Synchrondeutsch, wie es da manchmal auch böswillig genannt wird, so eingelassen. Und wo ich sage, das tue ich nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht so ein Piesepampel, der bei jedem Satz, das würde aber so im Duden heißen oder sowas. Aber wenn ich finde, dass der Text schlecht ist oder so hingebrezelt, nur damit er synchron ist, wo dann plötzlich ein englischer Satz so eingedeutscht wird, der hat dann noch die englische Word Order sozusagen, aber das ist keine deutsche Sprache und jemand hat das nur gemacht, damit die Lippen synchron sind, sage ich, Leute, können wir den Satz nicht umdrehen oder so, weil ich schon sage, ich muss ja dafür einstehen, was am Schluss rausgekommen ist. Dass ich sage, ich muss mit dem Text dann auch zufrieden sein. Da sage ich auch, fünfe gerade sein lassen. Es ist nicht überall Hochsprache und es kommt immer drauf an, es muss authentisch sein, es muss gut sein und ich finde aber doofes Deutsch oder wenn es sehr schlampig getextet ist, wo ich sage, nee, da hat jemand auch den Witz bei einer Comedy-Serie, hat jemand den Witz nicht verstanden, wo ich sage, nein, das ist gar nicht der Witz, den müsste man anders, das müsste man anders bringen oder anders übersetzen. Da hebe ich manchmal den Finger und sage, könnten wir das vielleicht anders machen? Aber ich bin, glaube ich, nicht als ein Meckerer bekannt, der dann bei jedem zweiten Ding sagt, das gefällt mir nicht, weil dann müsste ich den Job auch nicht machen. Also dann würde man sagen, dann schreib doch die Bücher selbst. Also das, ich versuche nur halt auch da immer, wie bei vielen Dingen, so die Kontrolle zu behalten.
Das heißt, du bist auch gar nie mit diesem, damals so berühmten Schnodderdeutsch in Berührung gekommen? Also was so Herr Brandt und Co. gemacht haben?
Also das war, der ist sozusagen einer meiner Ziehväter. Ich habe ja bei Rainer Brandt und Co. meine ersten Filme gemacht und da wurden auch so die frühen japanischen Godzilla-Filme, wo ich dann als kleiner japanischer Junge auch war, da haben sie auch versucht, solche, sag ich mal, diese Sprache von die zwei auch nochmal zu verwursten. Ich fand das toll und wir haben uns, als wir zur Schule gingen, haben wir uns das abends angeguckt und am nächsten Tag vor der Schule haben wir uns wieder den neuesten Spruch von Rainer Brandt eben vorgesagt und sagt, was hat der gesagt? Nehmen Sie sofort die Vorderhufe von der jungen Frau, sonst können Sie morgen Ihr Brötchen durch die Schnabeltasse lutschen. Und ich dachte, wie kommt man auf sowas? Wenn ich es aber heute sehe, ich habe mir die Serie dann mal angeschaut, die wird dann auch wiederholt, da denkt man auch, aber also ziemlich sexistisch, aber hallo. Und aber auch wirklich manchmal sowas von jenseitig, also wenn Rainer Brandt dann gesagt hat, guck mal, was da steht ja einer, ach, das ist doch der Redakteur vom ZDF, wo ich dachte, die haben, da hat aber gar keiner mehr auf den Text irgendwie geachtet und so. Aber das ist sozusagen das Gegenteil von Synchron. Das ist, da sagen wir, ja, das ist doch das lustige Synchron, das ist aber die Ausnahme. Das war wirklich, dass man sagte, das Synchron hat mit dem Original nichts zu tun. Und sonst würde man sagen, Synchron hat die Aufgabe, so nah wie möglich am Original dran zu sein, ohne jetzt nur Stimmenimitation zu machen. Das wäre dann noch was anderes. Aber man soll, das Original hängt eigentlich immer wie die Sonne am Himmel drüber und sagt, halte dich ans Original, mache das, wie die das da auf der Leinwand machen, auf dem Bildschirm, damit man, ja, das ist der Respekt. Und die zwei war einfach eine Geschichte zu sagen, das ist so schlecht, das Original, dass man immer, wenn die durch die Gegend latschen, muss der dann irgendeinen Spruch machen, damit es lustig ist. Und dann war es Kult, aber es hat eigentlich mit dem Kunsthandwerk des Synchrons nichts zu tun.
Hast du denn auch irgendwie einen speziellen Kniff oder irgendwann eine ganz besondere Art oder irgendeinen besonderen Trick angewendet? Ich frage das, weil wir hatten mal Simon Jäger zu Gast, der ja den Heath Ledger in The Dark Knight gesprochen hatte. Und der hat uns erzählt, dass er damals seine Wangen mit Tesafilm oder mit Tape nach hinten gezogen hat, um so ein bisschen halt in dieses Sprechgefühl von Heath Ledger reinzukommen. Hast du sowas auch schon gemacht, beziehungsweise gibt es irgendwas, was da so, oder vielleicht ich weiß nicht, so eine Art Routine, die du dann irgendwie anwendest?
Eine Routine eben nicht, weil man, also man kann natürlich in Arzt sehen, gut, dann hat man eine Maske auf, man kann jetzt aber nicht mit Maske synchronisieren. Man kann sich auch die Nase zuhalten oder so, aber ich sag mal, eine Sache, also was Simon da abgezogen hat, das ist natürlich großartig. Und das höre ich jetzt zum ersten Mal, wie er das hingekriegt hat, diese Stimme. So. Ich habe mal in einer Komödie mit John Cleese einen Typen gesprochen, der hatte sich selber gerade mit einem großen Nagel selber ein Zungenpiercing gemacht.
Und dann musste ich die ganze Zeit meine Zunge festhalten, mit dem Zeigefinger und dem Daumen und die ganze Zeit prüfen.
Und das Geile war, dass ich am Schluss Retix hatte und ich sage, was denn? Habe ich zu unverständlich gesprochen? Dann sagte der Regisseur, nein.
Zu verständlich.
Dann haben sie das nochmal. Also sie haben ein paar Ticks, wo sie, und es war so, dass Santiago Ziesma, SpongeBob, spielte mein Bruder und das war der Einzige, der mich verstehen konnte. Zum Schluss habe ich dann mir, glaube ich, mit vier Fingern meine Zunge festgehalten und das tat richtig am Abend richtig weh, weil ich hatte wirklich eine total taube Zunge, nur um das herzustellen. Und der Regisseur sagte immer, nein, ich verstehe ja jedes Wort, ich muss es nochmal machen. Und so. Zum Schluss dachte ich wirklich, ich kann nicht mehr oder sowas. Aber es gibt natürlich so Tricks. Und das gehört ja auch zu dem Faxen machen, sich die Nase zu halten oder in einen Aschenbecher zu sprechen oder irgendwelche lustigen Dinge zu tun. Die auch nur früher gingen, weil heutzutage muss ja alles digital und clean sein. Selbst wenn du die erste Stimme hast, wird es ja eigentlich alles, das ist auch so eine neue Geschichte, dass das eigentlich alles in der Post-Production gemacht wird und nicht mehr vor dem Mikro. Weil man sagt, na, wenn das einmal so ist, dann kann man das nicht mehr verändern. Also eigentlich wird alles trocken und clean und super sauber aufgenommen. Und dann kannst du dann entweder einen Mörderhall drauf tun oder als wärst du unter der Erde oder als wärst du unter der Bettdecke oder so. Aber du sprichst eigentlich alles heutzutage clean und hast keine Geräte mehr wie ein Clown, wo du dann improvisierst und eben plötzlich bei den Ghostbusters, wenn es im Weltraum war, haben wir einfach in irgendeinen metallenen Aschenbecher gesprochen. Und der Tonmeister sagte, das klingt ja super. Und heute würden die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, aber wir wollten jetzt einen anderen Sound. Also das geht dann nicht mehr. Das ist dann wirklich so ein bisschen Anekdote von früher, was man früher durfte. Und heutzutage darf man wirklich viele Sachen nicht und schon gar nicht bei, je höher dotiert das ist, also bei Blockbustern oder so, muss jeder Atmer einzeln aufgenommen werden und da gibt es gar kein Vertun, weil das einfach eine hochtechnisierte Angelegenheit dann ist.
Kannst du dich denn bei sowas wie Huibu mehr austoben?
Wollte ich auch gerade fragen. Du hast ja die ich glaube 2008 wurde Huibu nochmal neu gestartet. Ich habe das als Kind gehört, Huibu, ich das auch. Schlossgespenst.
Mit Hans Klerin.
Genau.
Ja.
Und jetzt 2008, oder jetzt, also 2008 wurde es dann nochmal gerebootet sozusagen, basierend auf dem Kinofilm von Bulli Herbig. Und du sprichst dort das Schlossgespenst.
Ja, in dem Film eben nicht.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Im Film ist es Bulli, oder?
Im Film ist es Bulli. Und wahrscheinlich wollte der dann nicht noch die Hörspielserie machen. Bei uns spricht er von den Filmschauspielern. Nur Christoph Maria Herbst spricht ja den König. Ich wurde bei irgendeiner Serie mal gecastet und dann haben die gesagt, würdest du mal Huibu machen? Ich bin selber mit Huibu gar nicht groß geworden. Also ich kannte nur, also dass ich das immer zu gehört hätte. Ich glaube, ich habe da Musik gemacht oder ich weiß nicht, ich habe nicht Huibu-Platten gehört oder so. Aber ich habe gleich gesagt, das zum Thema Stimmenimitation, ich habe gesagt, ich versuche nicht den Hans Klarin zu machen. Hm. Die haben wirklich den Huibu quer durch die Lande gecastet, weiß ich was, monatelang. Und ich habe es einfach probiert und dann bin ich das geworden. Ich habe mir sowas vorgestellt, vielleicht war das auch ganz gut, aber dass sie sagten, Hans Klarin, da dachte ich natürlich auch an Pumuckl und ich hatte auch mal irgendwas gehört oder die hatten mir was vorgespielt, wie Hans Klarin das gemacht hat. Dann habe ich gesagt, das ist, finde ich, zu abgedreht auch. Oder das müsste ich dann wirklich, da müsste ich versuchen, den nachzumachen. Und eine Stimme nachzumachen, das ist einfach nicht, das ist nicht unser Job. Also es ist da mehr fürs Varieté eigentlich. Aber um auf deine Frage zu antworten, natürlich, da kann man muss zwar am Mikro bleiben, so, aber da kann man schon sehr schrille Sachen machen mit der Stimme auch und Sachen ausprobieren. Und da darf ich dann auch mal, wenn ich irgendwo in einer Kiste sitze und oder ich hab mir die Nase eingeklemmt. Dann, das macht natürlich total Spaß und das steht auch oft nicht im Drehbuch, ja, wo ich dann, oder wenn er vom Wirbelsturm erfasst und so, man kann immer sagen, mach mal ein bisschen weniger, hier ist schon alles übersteuert oder so, aber das gefällt mir ganz, ganz toll, dass ich da auch so eine Freiheit habe. Zwar ein Buch, natürlich ist nicht frei improvisiert, aber dass ich manchmal so schöne Geräusche machen kann und wirklich sehr, sehr mit der Stimme auch modulieren kann. Das ist, liegt aber auch an der tollen Regie, dass die mich da auch was tun lassen und auch mal so improvisieren lassen. An der langen Leine darf ich da laufen.
Ja, ich glaube, nach so einer gewissen Zeit, ich meine, du machst ja jetzt seit 2008, wenn ich es richtig verstanden habe, da hast du ja bestimmt auch ein bisschen Mitspracherecht, was die Ausgestaltung der Figur angeht. Oder wenn du halt sagst, ey, ich habe das jetzt schon so oft gemacht, der würde es eigentlich eher so und so sprechen oder der würde es eher so und so sagen, oder? Also ich glaube, da gesteht man dir ja auch die Freiheiten zu, da ein bisschen mitzugestalten.
Ja, aber da sind wir auch eben nach so einer langen Zeit sind wir da, wie sagt man, ein Ei und ein Kuchen. Also da gibt's höchstens, dass ich dann plötzlich vor mich hin schreie und dann sagen wir, Moment, der steht ja in der Szene, die verstecken sich ja gerade hinter der Hecke. Jetzt müssen wir die letzten drei Sachen nochmal machen, der muss ja jetzt flüstern oder so. Aber es ist nicht so, dass ich da irgendwo verbogen werde und wir müssen auch gar nicht über viel diskutieren. Eigentlich, wenn man so die drin ist und das ist mal nach ein paar Minuten, ergibt sich das eigentlich von allein. Also das ist eine schöne Art von Routine. Das ist nicht eben so, machen wir wieder jetzt Folge 37,5 von Huibu oder sowas, sondern das ist jedes Mal auch, das ist mir auch so wichtig, dass ich tief Luft hole und sage, und jetzt durch. Und jetzt müssen wir richtig da mal die Sau rauslassen. Und das gefällt mir auch. Und das insofern unterscheidet sich das dann auch nicht vom Synchron, sondern egal, ob du einen kleinen Job hast oder eine Hauptrolle oder so, ist eigentlich immer, es sollte immer volle Konzentration da sein und voller Spaß auch, also an der Sache.
Und jetzt bist du aber ja auch noch nebenbei richtiger Musiker, ne? Ist das irgendwie noch ein weiterer Einfluss, den du mit in die Synchron- oder eben in die Hörspielarbeit mit einfließen lässt oder in deine Stimmarbeit mit einfließen lässt?
Naja, ich hab ja mal Musikpädagogik studiert und also für die Schule und hatte auch deshalb Gesangsunterricht. Also ich singe auch und also eigentlich spiele ich Schlagzeug, hatte aber auch 10 Jahre Klavierunterricht und spiele eben seit 20 Jahren Vibraphon. Und das war ganz toll. Ich habe seit 10 Jahren wieder Unterricht. Ich gehe an die Musikschule in Kreuzberg, finde das ganz toll, dass ich in meinem Alter wahrscheinlich einer der ältesten Säcke da bin. Und dann finde ich das total klasse, wenn dann die Vierjährigen und Sechsjährigen an mir vorbei wuseln, die da zum Frühunterricht gehen, weil ich auch mit 6 Jahren zum ersten Mal auf irgendeine Trommel gehauen habe, da so im Orff-Orchester oder so. Und dann denke ich, das ist ein guter Platz und jedes Kind sollte ein Instrument spielen. Das macht mir total Spaß. Und das Vibraphon konnte ich eben einsetzen. Das hat dann Andreas Fröhlich sich ausgedacht, dass er sagte, für die Tournee, für die 3 Fragezeichen, da habe ich eben alle männlichen, 3 männliche Nebenrollen gesprochen. Und eine Rolle war halt ein verrückter Musiker. Und der eröffnet quasi eine Szene und spielt an seinem Vibraphon was. Und da kriegte ich dann ein Vibraphon gestellt auf der ganzen Tournee. Und dann dachte ich, naja, ich habe schon viel. Ich hatte so eine Salsa-Latin-Band, in der ich gespielt habe. Ich habe nie Geld verdient mit Musik, aber ich mache sehr lange Musik und habe in verschiedenen Bands gespielt. Aber dass ich dann plötzlich, also die Vorstellung, dass ich dann vor 17.000 Leuten, das war dann das Highlight, in der Waldbühne, die Leute gucken und ich fange eine Szene an und spiele auf meinem Vibraphon. Ich hatte das schon 30 Mal gespielt, aber ich dachte auch, also mir fliegt der Kopf weg. Also es war, ich habe mich auch nicht verspielt. Es war nur einfach, aber da ist es sozusagen mal direkt eingesetzt worden, dass ich mein Instrument spielen konnte. Und bei Wayne's World und Garth war natürlich toll, dass der Schauspieler Dana Carvey, der spielt ja selber Schlagzeug und das nicht schlecht. Da dachte ich auch, ja, das ist gut, dass ich da mich auch auskenne mit Musik einfach, dass ich so, also da habe ich mich auch sehr, sehr gut gefühlt als Musiker halt. Aber sonst hat das eigentlich eher Musik, also ich singe natürlich, ich singe in vielen Serien gerne auch und werde dann nicht gedubelt. Also im Herrn der Ringe, das war mir ganz wichtig, da gibt es ja diesen einen Song von Pippin. Und da hatten die schon gesagt, ja, wir haben da schon so einen Gastsänger. Und ich sagte, halt. und dann habe ich das geübt. Und dann habe ich diesen Song gesungen. Und das ist mir bis heute ein großes Vergnügen. Und da habe ich mich auch sehr, sehr reingehängt, das gut zu machen, weil ich meine, irgendwo in einer Serie mal, wo hier so toll gefällt, das ist was anderes, aber das war ein richtig schwieriger Song. Da dachte ich, okay, dann habe ich nicht umsonst ein bisschen Gesang studiert und da war ich an der richtigen Stelle.
Das ist der in Ritter Rückkehr des Königs, oder? Wir reden von
Rückkehr. im dritten Teil ist es, ja genau.
Hm. Ja, Etienne, den hören wir uns demnächst noch an, ne?
Den hören wir uns demnächst an, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auch schon jetzt am Ende angekommen vom Hörspielplatz. Vielen, vielen lieben Dank für diese tollen, tollen Geschichten, die du erzählt hast, Stefan.
Vielen, vielen
Dank.
Das
war wirklich ein Ausflug in ganz tolle Gefilde.
Ja, ich habe wirklich, also es sind 1000 Erinnerungen im Kopf explodiert und hochgekommen und so und hat mich sehr, sehr gefreut. Entschuldigung.
Gesundheit.
Ja. Und wenn Danke, es euch...
Perfekt ab.
Ja, Gesundheit.
Also Gesundheit müssen wir uns jetzt alle wünschen. Ja. Dass ich wünsche euch, dass es alles gut klappt und dass alle von der Crew gesund bleiben und dass wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Also ich jammere wirklich, synchron läuft ja weiter, das nur als letzten Satz. Wir hatten ja keinen Lockdown oder kaum. Ja. Aber dass ich im letzten Jahr alle Hörspiele ausgefallen sind, alle Live-Hörspiele, Marienburg und Schanzenfest Hamburg und so, da war ich schon kurz am Heulen, weil das ist das Tollste, wenn die Leute da quasi auf den Fußspitzen sitzen und du da live lesen kannst vor Leuten. Das ist das Allertollste. Und das sollte möglichst bald wieder stattfinden können.
Da sind wir alle bei dir und drücken dir vor allem ganz fest die Daumen, dass wir dich da bald mal wieder irgendwie erleben dürfen, was ich auch vielleicht bei der nächsten 3 Fragezeichen tue oder so. Ich denke mal, da ist bestimmt auch nochmal was geplant. Also zumindest von den 3 Fragezeichen her. Und nicht, ob du jetzt dabei bist, ob du da was sagen kannst,
ja, weiß eben. Ich
nicht.
Die müssen ihre Tournee ja auch noch beenden. Die sind ja auch im vollen Lauf gestopft worden und so. Ich habe die Show Gott sei Dank am Anfang noch gesehen und ich hoffe, dass sie irgendwie dazu kommen. Da fehlen noch sechs, sieben Shows und die Fans werden sicher sagen, sie wollen das noch haben, aber das wird wahrscheinlich eher zum Ende des Jahres sein, dass man in großen Hallen nochmal vor 14.000 Leuten in Hamburg, die hatten einen Doppelauftritt, glaube ich, in Hamburg und das hat alles nicht stattgefunden und so. Die werden auch, ich glaube, Oliver möchte auch wieder vor Leuten spielen und Jens und Andreas auch, also das ist schon großes Erlebnis und das geht uns schon, das geht uns dann wirklich sehr ab, dass wir das jetzt nicht haben.
Ja. Wir drücken euch die Daumen und sagen vielen, vielen Dank.
Danke an euch.
Das war's jetzt hier mit dem Hörspielplatz. Lasst gern Feedback da, wenn ihr Bock habt. Oder schreibt gerne mal eine Bewertung oder sagt's euren Freunden weiter, dass es uns gibt. Überall da, wo es Podcasts gibt und wir hoffen auch, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Bis dahin. Tschüss.
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 Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.